0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Heute bei uns im Interview haben wir Gülay. Und Gülay ist Mitgründerin von Gobanyo. Herzlich willkommen.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Gülay, was macht Gobanyo?
Gobanyo macht sehr viel, aber unser bekanntestes Projekt ist der Duschbus für Menschen auf der Straße. Das ist ein umgebauter Linienbus mit 3 voll ausgestatteten Badezimmern und allen möglichen Sachspenden, um Sanitäranlagen für Menschen zur Verfügung zu stellen.
Und was sind die anderen Projekte, die ihr macht?
Ach, wir haben zum Beispiel im Moment ein VR-Projekt, also Virtual Reality ist ein großes Thema bei uns, weil wir auch sehr viel Bildungsarbeit machen und vor allem junge Menschen auch abholen wollen, dort, wo sie gerade stehen, nämlich sehr viel online und sehr viel in der virtuellen Welt. Und wir glauben, dass wir damit auch diese Menschen erreichen können, auf eine andere Art und Weise, wie wir oder auch andere es bisher gemacht haben. Oder wir haben jetzt gerade ein Projekt mit 2 Unternehmen, das Smartphones für Menschen auf der Straße zur Verfügung stellen wird. Bald, also es ist, wenn es ausgestrahlt wird, wahrscheinlich schon aktiv. Genau, und so haben wir ganz viele unterschiedliche Dinge. Oder das Sonnenschein-Café ist auch eines unserer Projekte. Das ist eine Tagesaufenthaltsstätte für Menschen auf der Straße, aber auch für die Nachbarinnenschaft. Jeden Sonntag in Ottensen, dort gibt es dann Kaffee und Kuchen und eben einen warmen Ort oder einen Ort, wo sich Menschen abkühlen können, je nach Jahreszeit.
Also alles Projekte rund um das Leben auf der Straße?
Ja, richtig.
Und die politische oder die Bildungsarbeit, die ihr macht, was ist da Inhalt?
Also das ist ganz unterschiedlich. Wir sind von Kindergärten bis hin oder Vorschulklassen bis hin zu Universitäten sind wir in verschiedenen Institutionen unterwegs und da richten wir uns immer danach, was die Anfrage ist. Also es gibt zum Beispiel Projekte in 8. Klassen in Schulen, wo sie ein soziales Projekt selber sich ausdenken sollen und da sind wir als Impulsgebende dabei und helfen ihnen dabei, ihre eigenen Ideen zu verwirklichen oder umzusetzen oder zu planen. Und dann sind wir aber auch an Projekten beteiligt, wo Studierende zum Beispiel das Thema Service Management untersuchen und gucken, wie können wir Ehrenamtliche besser generieren und all diese Dinge. Also es ist total unterschiedlich von Gründungsthemen bis hin zu sozialpolitischen Themen, wenn es dann wirklich darum geht, angehende Sozialarbeitende zu sensibilisieren oder auch Polizeistudierende zu sensibilisieren, ja, über die Thematik, über die Lebensrealität der Menschen auf der Straße, soweit wir das natürlich selber machen können.
Wie ist Gobanyo entstanden?
Also Gobanyo ist entstanden erstmal als Idee im Kopf eines unserer Mitgründer Dominik, der selber über 10 Jahre auf der Straße überleben musste als Jugendlicher. Er hat sehr viel mit dem Thema Waschen und Hygiene zu kämpfen gehabt auf der Straße und auch mit dem Thema ausgeschlossen zu werden, weil er eben keine saubere Kleidung hatte, weil er sich länger nicht rasiert hat oder gewaschen hat und eben keine Möglichkeiten hatte, kostengünstig oder kostenfrei, sicher und sauber sich waschen zu können. Und dann haben wir uns getroffen in meinem damaligen Projekt Sonnenschein Café, was ja jetzt mittlerweile zu Gobanyo gehört. Damals gehörte das Projekt noch zu den Clubkindern, da war ich aktiv und er kam dann eben zu mir, hat mir viel geholfen im Café und mir auch Tipps gegeben, weil ich gar nicht aus der sozialen Arbeit kam und auch nicht aus der Obdachlosenhilfe und hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass unsere Gäste im Sonnenschein Café sich erstmal waschen gehen, bevor sie den Kaffee bei mir am Tresen bestellen. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Also diese Menschen wussten ja, das ist alles kostenlos und das ist für Menschen auf der Straße. Und trotzdem haben sie sich nicht getraut oder sich vielleicht nicht würdig gefühlt, zu mir an den Tresen zu kommen und Kaffee zu bestellen. Und genau, das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Und Dominik hatte davor schon so ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass es in den Staaten Duschbusse gibt, und hat dann gefragt, ob ich Lust habe, mit ihm einen Duschbus für Hamburg zu machen. Und ich komme auch aus dem Marketing ursprünglich und habe gedacht, okay, wieso kann ich jetzt nicht das dann einfach machen, so meine Skills da anwenden, wo sie aus meiner Sicht am dringendsten benötigt werden. Und so haben wir dann gemeinsam Gubanio entwickelt und ganz viele tolle Menschen gefunden, die uns dabei unterstützt haben und Gubanio gegründet haben mit uns gemeinsam.
Wie sieht der Duschbus heute aus? Wo gibt's den? Wann gibt's den? Und wie läuft ein Tag am Duschbus ab?
Also, der Duschbus ist an 5 Tagen die Woche unterwegs, an 3 verschiedenen Standorten. Wir sind am Rathaus Altona, wir sind am Millerntor-Stadion auf St. Pauli und wir sind 3 Tage die Woche am Hauptbahnhof. Davon ist auch ein Tag Frauentag. Und für einen Duschgast sieht es so aus, dass die Person zu uns kommt und sagt, sie möchte duschen. Und wenn wir gerade eine Dusche frei haben, dann darf sie sofort reinkommen und sich an der Ausgabe die Produkte aussuchen, die sie braucht. Also Handtücher, neue Unterwäsche gibt's immer. Aber dann gibt's welche, die sagen, ich habe eine eigene Zahnbürste oder Duschgel brauche ich nicht oder was auch immer. Und sie bekommt dann eben alles, was wir da haben, zur Verfügung gestellt, um sich auch während und nach der Dusche wirklich wohlzufühlen in der eigenen Haut. Kleidung haben wir auch da. Und genau, dann darf die Person duschen, bekommt so ungefähr 20, 25 Minuten Zeit. Und dann noch ein Heißgetränk danach, vielleicht davor auch noch eine Banane, um den Kreislauf zu stärken. Und dann geht sie wieder ihres Weges sozusagen. Und wenn wir kein Badezimmer gerade frei haben, dann muss die Person warten oder eben bekommt dann einen Termin von uns. Also wenn die Person zum Beispiel um 10 Uhr kommt und wir haben erst um 12:30 einen Termin, dann sagen wir ihr das, schreiben den Namen auf und dann kann sie eben diese Zeit anders nutzen und woanders hingehen in der Zeit und später wieder kommen. Das müssen wir leider so machen mit den Terminen, weil wir das sonst gar nicht schaffen würden, den Andrang zu bewältigen. Ja, und wie eben schon erwähnt, wir haben 3 Badezimmer. Davon ist ein Badezimmer barrierearm. Wir haben auch sehr viele Duschgäste, die Gangschwierigkeiten haben oder auch tatsächlich im Rollstuhl sitzen und haben ein Duschrolli. Das heißt, wir helfen dann der Person bei Bedarf, sich umzusetzen in diesen Duschrolli, der auch komplett nass werden darf. Und genau, was haben wir noch? Wir haben Föhne, wir haben manchmal FriseurInnen bei uns, die dann die Haare schneiden. Ja, das ist so das, wie es für einen Duschgast aussieht.
Du hast gerade gesagt, ihr habt sehr viel Andrang. Kommen mehr Menschen als duschen können oder wie sieht das aus?
Ja, viel mehr Menschen. Wir müssen an einigen Tagen und Standorten vor allem, also gerade am Hauptbahnhof ist der Bedarf so hoch, dass wir eben 3 Tage die Woche dastehen und dass wir morgens schon Menschentrauben am Bus stehen haben, bevor der komplett aufgebaut ist. Und die lassen sich dann eben eintragen und also anmelden für eine Dusche. Und dann sind wir nach einer Stunde schon ausgebucht und können dann alle, die danach kommen, leider nicht mehr duschen lassen. Es sei denn, jemand springt ab und kommt doch nicht zum Termin oder sagt ab. Genau, ja. Also der Bedarf ist viel, viel höher. Und am liebsten würden wir, 5 Duschbusse betreiben, um den Bedarf zu stillen. Aber wir wissen auch, dass das nicht die Lösung ist, keine nachhaltige Lösung ist. Also, dass es viel wichtiger ist, dass Menschen den Zugang zu bedingungslosen Wohnraum bekommen und zu eigenen Sanitäranlagen, dass bestehende Sanitäranlagen in Einrichtungen gefördert werden müssen staatlich, damit sie auch wirklich betrieben werden können und nicht immer nur von Ehrenamt abhängen und all diese Dinge. Genau.
Ja, das will ich dich später auf jeden Fall auch nochmal fragen. Aber du hast gerade gesagt, das hängt viel von Ehrenamtlichen ab. Wie ist das bei euch, die Menschen, die bei euch am Duschbus stehen, die Friseure, Friseurinnen, die bei euch sind? Sind das alles Ehrenamtliche?
Genau, das sind Ehrenamtliche, die FriseurInnen. Und wir haben das aber so hinbekommen, dass wir eben auch 50-50 haben. Das heißt, 50% sind Ehrenamtliche, die dort den Betrieb stemmen. Und 50% sind Hauptamtliche. Das war uns von Anfang an sehr, sehr wichtig, weil wir wollten das Projekt nicht davon abhängig machen, ob wir gerade genug ehrenamtliche Power finden oder nicht, sondern ein sehr verlässliches Angebot machen und dann eben durch Support von Ehrenamtlichen es noch besser und noch schneller machen, aber eben immer da sein, wenn wir es angekündigt haben und Menschen eben nicht vor verschlossenen Türen stehen lassen.
Wie finanziert ihr euch?
Über Spenden größtenteils, also sind freie Spenden oder Firmenspenden. Wir haben aber auch Stiftungen, die uns unterstützen mit Strukturförderung, das heißt das Hauptamt bezahlen. Und ich kümmere mich zum Beispiel auch um Brand Partnerships, das heißt Kooperationen mit verschiedenen Marken und Firmen, damit wir entweder Sachspenden bekommen und dafür kein Geld ausgeben müssen, wie zum Beispiel Taschentücher, so Produkte, an die niemand denkt oder die uns auch tatsächlich Geld geben, wie zum Beispiel mit einer Duschgelmarke haben wir ein eigenes Duschgel auf den Markt gebracht und die Gewinne kommen dann zu uns und fließen wieder 100% in den Zweck rein. Genau, das sind so unsere Finanzierungssäulen.
Was für Rückmeldungen bekommt ihr von den Menschen, die für euch arbeiten und von den Menschen, die zum Duschbus kommen und den nutzen?
Also die Menschen, die zu uns kommen und den Duschbus nutzen, die sind sehr dankbar. Also die bedanken sich regelmäßig. Es gibt religiöse Duschgäste, die uns dann segnen nach der Dusche. Es gibt Duschgäste, die uns Blumen mitbringen oder Schokolade. Also es ist wirklich einfach nur Dankbarkeit. Wir wissen auch, dass wir einen Teil der Menschen erreichen, die sonst nirgendwo anders Hilfe annehmen, weil wir keine Sozialarbeitenden sind und keine nicht mit dieser bestimmten Brille draufschauen, sondern wirklich bedingungslos diese Duschen anbieten, ohne etwas zu wollen. Wir wollen den Namen nicht wissen. Wir wollen nicht wissen, warum die Person obdachlos ist. Die Person kann einfach kommen und duschen. Es gibt auch Menschen, die nicht obdachlos sind, die zu uns kommen, die sagen, ich habe kaputte Sanitäranlagen und kann mir das nicht leisten oder habe keine mentalen Kapazitäten, um mich mit dem Vermieter auseinanderzusetzen. Wir fragen nicht, also wir hören zu, aber wir stellen keine Fragen und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, warum wir auch Menschen erreichen, die sonst nirgendwo hingehen. Und auf der anderen Seite eben das Feedback der Menschen, die für Gobagno arbeiten, ist auch, dass das nicht immer einfach ist. Das sind alles Menschen, die irgendwie quer eingestiegen sind und Lust hatten, sich zu engagieren, sind auch einige übers Ehrenamt reingekommen und wir alle haben das nie gelernt, uns abzugrenzen und all diese Dinge. Deswegen ist das nicht immer einfach. Aber über die Jahre haben wir mittlerweile ein ganz gutes Supervisionssystem für uns aufgebaut. Also zumindest wirkt es so, als würde es ganz gut laufen, dass die Menschen, die direkt auf der Straße am Duschbus immer arbeiten, auch die Möglichkeit haben, über ihr Erlebtes zu sprechen und das aber in geschützten Räumen und nicht in irgendwelchen Meetings oder so. Und klar, die machen das alle, weil sie wissen, wofür sie das tun. Sie wissen, dass es um die Menschen auf der Straße geht. Und gerade deshalb ist es nicht immer einfach, sich selbst zu schützen und Grenzen zu ziehen. Aber es wird gelernt. Also von daher ist das Feedback meistens auch da sehr positiv.
Wie ging's dir selber? Was hast du auf deinen unterschiedlichen Station und in deinen unterschiedlichen Positionen in der Arbeit mit den Menschen gelernt?
Ja, ich habe zum Beispiel gelernt, dass es für mich sehr wichtig ist, klare Grenzen zu ziehen und nicht jeder Person helfen zu können, der ich gerne helfen möchte. Das habe ich gelernt. Und ich habe gelernt, wenn ich das weitermachen möchte, muss ich mich selber auch schützen und kann mich leider nicht allem annehmen, sozusagen. Und das ist jedes Mal schmerzhaft, wenn, weiß ich nicht, wie jetzt am Wochenende, als ich am Duschbus gearbeitet habe, eine hochschwangere Frau zu mir kommt und was möchte, dann kann ich ihr nur das geben, was sie gerade möchte, aber ich kann sie nicht retten in dem Sinne. Vielleicht möchte sie auch nicht gerettet werden. Vielleicht ist sie auch nicht in einer Position, in der sie gerettet werden muss, aber sie lebt eben auf der Straße und hat scheinbar keine andere Option und dann selber nicht in einen Modus zu verfallen, der irgendwie paternalistisch ist, nur weil ich mir vorstelle, sie braucht jetzt Hilfe, da dann einzugreifen. Also das quasi, diese Grenze zu halten, es bedeutet sehr viel Selbstreflexion, sehr viel Selbstbeherrschung, aber eben auch abends abschalten zu müssen, um selber wieder Energie zu tanken.
Was glaubst du, denken Menschen über wohnungslose Menschen, das vielleicht gar nicht stimmt?
Das größte Problem ist, glaube ich, dass viele denken, dass diese Menschen nicht entscheidungsfähig sind oder nicht mündig sind, Entscheidungen zu treffen, die ihr eigenes Leben betreffen. Also es werden ständig auch in der Obdachlosenhilfe selbst Entscheidungen für die Betroffenen gefällt, aber nicht mit den Betroffenen. Und das ist, glaube ich, so das allergrößte Problem. Sie werden nicht für voll genommen. Und die Menschen, die auf der Straße leben, das ist eine genauso heterogene Gruppe wie alle anderen marginalisierten Gruppen auch. Also es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf der Straße und sie sind eben nicht gleich. Und das ist so ein Trugschluss. Die werden alle in ein ganz komisches Licht gestellt oder wahrgenommen, das eben ihnen nicht weiterhilft.
Was denkst du, bräuchte es an Angeboten und an Unterstützungsmöglichkeiten, was es noch nicht gibt?
Also es gibt schon sehr viele gute Ansätze und deswegen möchte ich die sozusagen vor allem hervorheben, weil sie nicht genug gefördert werden, weil sie immer nur punktuell stattfinden und nur einigen wenigen Menschen helfen, wie zum Beispiel das Konzept Housing First, was eben besagt, ein Mensch, der auf der Straße überleben muss, braucht zuallererst eigene vier Wände, die sicher sind. Diese Person braucht zuerst einen Schlüssel zu eigenem Wohnraum, um dann Hilfe annehmen zu können, die weiterführt. Und das ist ein Projekt, ein Konzept, das ich sehr befürworte, weil die Menschen auf der Straße immer wieder bei Null anfangen müssen, jeden Tag bei Null beginnen müssen. Und es ist unfassbar, was sie leisten, um zu überleben. Und darüber hinaus dann noch Dinge von ihnen einzufordern, wie Termine einhalten oder auch frei von allen möglichen Suchtkrankheiten zu bleiben, das ist einfach utopisch. Das erwartet man von Menschen mit Wohnung auch nicht. Und deshalb ist Housing First so das, was am wichtigsten ist, aber noch viel zu wenig Anerkennung bekommt, gerade in Hamburg. Berlin ist da schon ein bisschen weiter. Die fördern immer mehr Projekte, die in diese Richtung gehen. Denn dann, wenn du eben eine Wohnung hast, kannst du freiwillig entscheiden, welche Hilfen du jetzt noch annimmst. Möchtest du eine Schuldnerberatung haben? Möchtest du psychologische Begleitung haben oder Begleitung für Amtsgänge? All diese Dinge können dann in Ruhe entschieden werden und angegangen werden. Diese Posten, die ich gerade genannt habe, die sind aber auch so viel zu selten. Also selbst wenn eine Wohnung da ist, was super super selten ist in Großstädten. Selbst wenn die Person also in Wohnraum kommt, ist es sehr schwer, sie weiterführend zu begleiten. Auch auf der Straße ist es sehr schwer. Es gibt zum Beispiel zu wenig Straßensozialarbeitende aus meiner Sicht. Ich kenne Straßensozialarbeitende, die müssen 50 bis 60 Personen pro Woche begleiten. Und das ist nicht möglich. Sie müssen dazu dann auch Verwaltungsarbeit machen und all diese Dinge. Sie sind ja nicht die ganze Zeit auf der Straße. Es ist kaum möglich, den Menschen nachhaltig zu helfen, wenn man sie nur für 10 Minuten sieht. Und da brauchen wir also auch viel mehr Hilfe. Aber auch bei so Dingen, die vermeintlich einfach sind, wie zum Beispiel jemanden begleiten zur medizinischen Versorgung oder zum Jobcenter oder zur Wohnungsbesichtigung oder für die Eröffnung eines Bankkontos, ist unglaublich wichtig. Diese Begleitung, das zeigt eben auch die Arbeit, die helfen dann wirklich. Also die Menschen bekommen dann eine Wohnung, die Menschen bekommen dann plötzlich ein Bankkonto. Und wenn sie es alles alleine machen, dann ist die Chance einfach viel geringer. Selbst wenn sie es könnten. Und dann braucht es aber natürlich auch diese mentale Begleitung manchmal, weil das Vertrauen nicht mehr da ist ins System und sehr viele Ängste da sind, Dinge alleine zu machen. Genau, also es gibt so ganz viele verschiedene Andockmöglichkeiten, die einfach nur erweitert werden müssten. Straßensozialarbeit, aber auch niedrigschwellige Begleitung zu unterschiedlichen Hilfsangeboten. Und was auch sehr fehlt, ist, sind offene Ohren. Also die Menschen auf der Straße erleben sehr, sehr, sehr viel, sehr viele Dinge, die sie auch gerne mal teilen würden. Und die Projekte, die ich kenne, die sind eben genauso wie unser Projekt auch darauf ausgerichtet, akut zu helfen, im Notfall zu helfen. Und das ist auch gut, aber es reicht eben, eine Dusche reicht eben nicht. Es braucht Zeit und Zugewandtheit, die oft nicht da ist, vor allem nicht auf der Straße, weil man versuchen möchte, so viele Menschen wie möglich abzudecken, so vielen wie möglich zu helfen. Und dann passiert das sehr leicht, dass du den Einzelnen übersiehst, weil ja, er hat ja jetzt schon eine Dusche und was zu essen hat er auch bekommen. Deswegen muss ich jetzt pragmatisch denken und weitermachen und der nächsten Person helfen. Aber was es vor allem braucht, sind offene Ohren.
Hat sich im Laufe deiner Arbeit dein Bild verändert darüber, was es heißt, auf der Straße zu leben? Was das bedeutet? Du hast vorhin gesagt, die Menschen fangen jeden Tag von null wieder an.
Also ich glaube, als ich mich entschieden habe, in diese Arbeit zu gehen, war mir sozusagen klar, dass es sehr viele Hürden gibt für Menschen, auf der Straße wegzukommen von der Straße. Mir war aber nicht klar, dass es ein struktureller Missstand ist, in dem wir leben. Also dass es jemanden kaum ermöglicht wird, ja sogar Steine in den Weg gelegt werden, systematisch, also strukturell, so dass diese Person immer wieder zurückfällt. Also ganz einfaches Beispiel mit dem Bankkonto. Banken sagen, jeder Mensch hat das Recht, ein Konto zu eröffnen, aber die Menschen gehen dahin und werden abgelehnt. Es wird einfach gesagt, nee, du kannst jetzt kein Konto eröffnen oder man kann keinen Handyvertrag machen, ohne einen Personalausweis zu haben. Ja, aber das wurde vielleicht bei der letzten Straßenräumung von der Stadtreinigung einfach mitentsorgt und ich habe vielleicht keinen Personalausweis. Es sind so Dinge, die so viele Details, die mir klar geworden sind, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste also, niemand ist freiwillig auf der Straße, das war klar, aber ich wusste nicht, wie sehr das System auch eigentlich Menschen auf der Straße hält. Wie zum Beispiel, wenn jemand dann endlich Wohnraum hat, dann trudeln diese ganzen gelben Briefe ein und dann musst du teilweise Rechnungen bezahlen für Dinge, die du nie in Anspruch genommen hast, wie für eine Krankenversicherung, die du nie in Anspruch nehmen durftest auf der Straße, weil du die Karte nicht hattest oder keine Meldeadresse hattest und dann musst du aber trotzdem die Gebühren dafür zahlen und solche Dinge. Also das heißt, wenn du es schaffst, von der Straße wegzukommen, dann wirst du erstmal überrollt, komplett überrollt. Und ich kann jede Person verstehen, die sagt, das halte ich nicht aus, ich gehe einfach wieder zurück auf die Straße. Und das passiert tatsächlich häufiger, als man meint, weil es ist einfach so viel Druck, es sind so viele Forderungen und du bekommst keine Hilfe oder nicht genug Hilfe, kennst niemanden, der irgendwie dich dabei unterstützen kann. Wir haben zwei Beispiele in unserem Team, zwei Personen, die eben ehemals betroffen sind von Obdachlosigkeit und es braucht ein ganzes Team, um diesen Menschen zu helfen bei allen Dingen, die nebenbei quasi anstehen, die sie noch regeln müssen, obwohl sie seit Jahren nicht mehr obdachlos sind. Und das war mir halt vorher nicht bewusst, dass das System nicht nachhaltig ist, dass es eigentlich wenig dafür tut, Menschen nachhaltig zu helfen, sondern eher was dafür tut, Menschen am Überleben zu lassen, sozusagen, also am Leben zu lassen.
Mit welchen Herausforderungen seid ihr konfrontiert und wie löst ihr die?
Also wenn wir jetzt nur den Duschbus betrachten, haben wir wenig Herausforderungen. Also das sind dann so technische Themen oder sowas. Wir bekommen glücklicherweise immer eine Genehmigung für die Standorte, die wir haben. Und da werden uns sozusagen keine Steine in den Weg gelegt. Wir können diese Arbeit machen, für die wir da sind. Aber wenn du versuchst, ein bisschen auszuzoomen und das große Ganze zu betrachten, dann ist es schon schwierig, die Balance zu halten zwischen NGO, also zwischen einer gemeinnützigen Organisation und einer politischen Organisation, weil du dich zwangsläufig politisieren musst, wenn du diese Arbeit machst und verstehst, dass es nicht sein kann, dass ordnungspolitische Maßnahmen ergriffen werden, am Hauptbahnhof Menschen gewalttätig verdrängt werden von SicherheitsbeamtInnen, nur weil jetzt eine EM stattfindet. Weil niemand sehen soll, wie viel Leid und wie viel Armut es in Hamburg gibt zum Beispiel oder in Deutschland. Das sind so für mich zum Beispiel, ich arbeite bei uns auch in der Kommunikation, also bin auch für unser Social Media zuständig, ist halt super schwierig, nicht zu negativ zu sein. Also das heißt, genug positive Meldungen zu machen, damit Menschen auch die Möglichkeit bekommen, also Empathie zu entwickeln für Menschen auf der Straße und gleichzeitig sich dann auch immer wieder zurückhalten zu müssen, weil man weiß, dass es schwierig ist, als soziale Organisation komplett offen zu sprechen, ohne dass es auf einen zurückfallen kann, ohne dass man vielleicht die Gemeinnützigkeit gefährdet. Ja, also es ist nicht immer einfach, sozusagen die Balance zu wahren. Und das ist so eine Herausforderung, die ich in meinem Arbeitsbereich habe. Und ich glaube auch, klar, also was so das Thema Spenden betrifft, ist das, glaube ich, für jede soziale Organisation eine Herausforderung, dass es eben Themen gibt, die auf der Welt passieren, die mal mehr Aufmerksamkeit haben und mal weniger. Also, weiß ich nicht, im Sommer denken viel weniger Menschen an obdachlose Personen als im Winter. Das sind so solche Dinge, genau.
Ja, mir fällt gerade ein, als du das sagst, mit Winter. Und ich habe, als ich 16 war, mal ein Praktikum gemacht bei der mobilen Hilfe für Obdachlose. Und damals gab es im Hafenkrankenhaus noch die Krankenstube für Obdachlose. Und ich erinnere mich an einen wohnungslosen Mann, der auch gesagt hat, nee, ich gehe in eine bestimmte Unterkunft im Winter, da würde ich auf gar keinen Fall hingehen. So damals, ich glaube, der Wortlaut war, da bringen sie dich für 10 Mark um. Mhm. Aber wo klar war, es ist keine Option, im Winter in eine Unterkunft zu gehen. Das ist sowas, was mir ja als Erinnerung noch so deutlich geblieben ist. Hast du so bestimmte Szenen oder Geschichten, die dir geblieben sind?
Ja, also das ist zum Beispiel eine sehr gängige Perspektive, die unsere Duschgäste auch mitbringen, wenn wir sie im Winter antreffen und merken, dass sie wirklich, wirklich körperlich am Ende sind. Und wir versuchen immer wieder zu sagen, bitte geh ins Winternotprogramm. Wir haben ein städtisches Angebot, das reicht zwar längst nicht für alle und lässt auch nicht alle Menschen rein. Also es ist nicht fair, aber es dient halt ja dem Erfrierungsschutz, mehr nicht so. Und viele sagen dann, dass sie sich das nicht trauen. Sie würden es nicht schaffen. So. Sie trauen sich eher zu, bei Minusgraden draußen zu überleben, als in einer Übernachtungsstätte der Stadt. Weil sie dort mit mehreren fremden Menschen in ein Zimmer müssen. Sie müssen tagsüber trotzdem raus. Und müssen abends dann sich wieder neu anmelden, kommen vielleicht in ein anderes Zimmer. Dort gibt es auch Gewalt und sehr viele schlechte Erfahrungen, die unsere Duschgäste gemacht haben. Nicht alle, also zum Glück nicht alle. Einige, die sind im Winternotprogramm, die kommen dann trotzdem zu uns und sagen, ja, wir haben da halt zwei Duschen für eine ganze Etage und deswegen komme ich lieber hierher, weil hier wird halt nach jedem Duschgang gereinigt, dort nicht. Aber ja, sehr viele sagen, sie möchten nicht ins Winternotprogramm und ich weiß nur, dass da sehr viel Misstrauen auch herrscht, dass viele städtische Angebote gar nicht so niedrigschwellig sind, wie sie erstmal scheinen. Also, dass du musst die Sprache sprechen, damit du überhaupt davon erfährst, dass es das gibt. Dann gibt es auch Angebote, die du nur nutzen kannst, wenn du berechtigt bist, Sozialleistungen zu empfangen. Davon sind dann auch ganz viele ausgeschlossen, weil sie nicht aus Deutschland kommen. Diese Herausforderungen, die hören wir halt täglich, dass sie abgelehnt werden oder dass sie sich hinten anstellen müssen, weil sie die Sprache nicht sprechen oder nicht so aussehen, wie man es gerne hätte.
Ja, und du hast eben so von dem Einfluss gesprochen, den ihr vielleicht nehmen könnt oder eben auch nicht nehmen könnt. Wie erlebst du das? Welchen Einfluss habt ihr auf die lokale Gesellschaft?
Also ich glaube, den Einfluss, den wir zum Beispiel mit unserer Kommunikations- und Bildungsarbeit haben, der ist gar nicht so klein, wie er vielleicht wirkt. Also wir setzen verschiedene Themen über Social Media, die dann tatsächlich auch von der Politik schon aufgegriffen wurden oder von Medien, von größeren Medienhäusern. Und wo, weiß ich nicht, wie zum Beispiel das Thema feindliche Architektur, also dass sehr viele Städte, Großstädte alles daran setzen, dass in den Innenstädten Bänke mit Armlehnen gebaut werden, damit sich da eben keine obdachlose Person hinlegen kann und solche Dinge. Also da haben wir viel Lärm gemacht medial oder auf Social Media und da sind auch Dinge entstanden. Oder bedingungslose Unterbringung in Hotelzimmern, als wir Corona hatten. Das ist dann auch irgendwann passiert. Also, dass die Sozialbehörde dann doch Hotelzimmer angemietet hat, um die Menschen unterzubringen. Ich glaube, wir haben da schon einen Einfluss, auch auf die lokale Gesellschaft und vor allem auf die Wahrnehmung auf die Menschen auf der Straße. Also, wir versuchen eben mit größtem Respekt über die Betroffenen zu sprechen. Und auch immer wieder zu betonen, egal wo wir sind, wir können nicht für sie sprechen, wir können nur das wiedergeben, was wir mitbekommen, was sie uns erzählen. Und klar wäre es besser, wenn Betroffene selbst gefragt werden würden, aber viele von ihnen möchten einfach auch nicht ständig darüber sprechen und vor allem nicht mit fremden Menschen. Ich glaube, da haben wir schon eine Art Einfluss und denn direkte Einfluss auf die Menschen, die uns unsere Angebote in Anspruch nehmen, ist eben, dass sie einen Ort haben, der sie nicht hinterfragt, der sie einfach annimmt. Ja, und so einfach behandelt wie alle anderen auch. Also wir sind halt, wie gesagt, wir sind keine Sozialarbeitenden, die eine bestimmte Sprache, auch bestimmte Codes verwenden, die natürlich auch gelernt sind. Also viele auf der Straße wissen, okay, wenn die Person einen Termin mit mir machen will, dann, also einen Termin für ein Gespräch, dann muss ich den wahrnehmen, weil sonst kriege ich die Hilfe danach nicht, habe ich keinen Anspruch mehr auf weiterführende Hilfe und all diese Dinge. Genau, das sind so Themen, die wir zum Glück nicht haben.
Fida, was hat dich eigentlich in dem Bereich gebracht?
Boah, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme, also wie vorhin schon erwähnt, ursprünglich aus dem Marketing und habe irgendwann gesagt, ich möchte nicht mehr meine Lebens- und Arbeitszeit für Konzerne aufwenden. Mir hat die Arbeit zwar sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe nicht gesehen, wen es irgendwas nützt, Werbung zu machen für Marken. Und habe mich dann entschieden, mit einem Jahr Pause, also wo dann auch ein Burnout dazwischen lag und so weiter, habe mich dann entschieden, das, was ich kann und weiß, nur noch in sozialen Projekten einzusetzen. Und deswegen bin ich bei den Clubkindern gelandet, also Clubkinder e.V. heißt der Verein, der macht schon seit 2011 alle möglichen tollen Veranstaltungsformate, um ganz verschiedene Projekte zu unterstützen. Und ich habe mich da dann sofort zu Hause gefühlt, habe mich quasi Vollzeit ehrenamtlich dort engagiert und unterschiedliche Themen bearbeitet, von Umweltschutz über KünstlerInnenförderung, alles Mögliche mal irgendwie mitgemacht und dann aber schnell festgestellt, also was heißt schnell, nach anderthalb Jahren irgendwie oder zwei Jahren festgestellt, dass das Thema Obdachlosenhilfe irgendwie kaum stattfindet und dann das Projekt Sonnenscheincafé gegründet, während ich bei den Clubkindern noch engagiert war und die haben glücklicherweise gesagt, ja, mach das ruhig so, wir können zwar keine Ressourcen reingeben, aber du darfst offiziell über uns unser Konto Spenden sammeln für das Projekt. Und dann habe ich das gegründet und so bin ich dann quasi reingeschlittert und eigentlich auch nur, weil ich in dieser Location, in der das Sonnenscheincafé eröffnet wurde, nebenbei am Tresen gearbeitet habe, um mich über Wasser zu halten. Also eine ganz normale Veranstaltungslocation, wo Partys und so weiter oder Podiumsdiskussionen stattgefunden haben. Und eine dieser Podiumsdiskussionen war von einer Stiftung, die verschiedene Menschen aus der Obdachlosenhilfe eingeladen hat, aber auch politische SprecherInnen eingeladen hat. Und da war das Thema Erfrierungsschutz im Winter. Was können wir für Menschen auf der Straße tun? Und da ging es vor allem um EU-BürgerInnen, weil die ja auch nochmal andere Rechte haben oder weniger Rechte haben als Menschen, die aus Deutschland kommen. Und da hatte dann der damalige Straßensozialarbeiter der Hinz und Kunst eine Brandrede gehalten, darüber, dass wir alle, die in diesem Raum waren, mitverantwortlich dafür sind, dass Menschen auf der Straße erfrieren. Und diese Rede hat mich so gepackt, dass ich mich mitschuldig gefühlt habe und gedacht habe, ja, stimmt, ich bin mitverantwortlich, so jetzt ab dem Moment, ab dem ich weiß, wie schlecht es den Menschen geht und wie wenig getan wird. Genau, und deshalb hatte ich meinen damaligen Chef gefragt, ob ich diese Location auch öffnen darf für Menschen auf der Straße und der hat mir das zum Glück erlaubt und seit über 6 Jahren öffne ich halt jeden Sonntag diesen Laden. Nicht ich, sondern ein ganz tolles Team, ehrenamtliches Team, das mich dabei unterstützt. Aber über das Sonnenscheincafé bin ich quasi in das Thema reingekommen. Genau, habe vorher nichts mit Obdachlosenhilfe zu tun gehabt eigentlich. Außer Events zu veranstalten, die Hinz und Kunst wiederum Spenden ermöglicht haben, aber keine direkte Obdachlosenhilfe.
Welche Art von Unterstützung braucht ihr denn am dringendsten?
Also ich glaube, wie fast alle Organisationen brauchen wir vor allem ehrenamtliche Unterstützung. Also das ist viel dringender, als man sich das vielleicht vorstellen kann. Wir können am Tag, wenn wir nur mit unseren Hauptamtlichen sind, können wir zwar den Duschbus betreiben, aber wenn Ehrenamtliche dabei sind, dann haben wir erstens mehr Menschen, die sofort die Badezimmer reinigen können, damit wieder eine neue Person duschen kann. Oder wir haben mehr Zeit, um mit den einzelnen Menschen zu sprechen. Es gibt also wirklich viel zu tun am Duschbetrieb und das ist ein großes Thema. Oder wie zum Beispiel auch den Duschbus zu fahren. Wir haben nie genug FahrerInnen. Wir haben ganz tolle ehrenamtliche Menschen, die den Bus fahren, also von unserem Parkplatz zu den Standorten und zurück. Aber du brauchst leider einen LKW-Führerschein dafür. So hat das der TÜV damals irgendwie verhängt. Und das ist ein großes Thema. Aber natürlich auch Spenden. Also jeder Cent, den wir bekommen, der fließt direkt wieder in unseren Zweck, für den wir da sind. Und ja, ich glaube, wie jede andere soziale Organisation sind wir halt auch auf Spenden angewiesen und freuen uns über jeden Euro, aber auch über jedes Gespräch, das mit Menschen geführt wird, die vielleicht noch nicht so eine Berührung mit dem Thema haben. Unseren Claim habe ich noch gar nicht erwähnt. Unser Claim ist Waschen ist Würde. Und ja, jede Person, die Waschen ist Würde weiterträgt, hilft uns schon.
Wir verlinken ja auf jeden Fall in den Shownotes auch eure Website. Und da findet man bestimmt auch eine Möglichkeit zu spenden, oder?
Ja, Verschiedene Möglichkeiten, ja.
Ja. Güler, wie hat dich die Arbeit bei Gobagno verändert?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Dich, glaube ich, gar nicht so gut beantworten kann, weil ich mich ständig weiter verändere. Also wenn ich aber jetzt versuche, mich vor 5 Jahren und jetzt quasi einen Screenshot von mir zu machen, bin ich auf jeden Fall ernster geworden. Ja, manchmal auch desillusionierter. Ja, aber vor allem entschlossener denn je, Menschen auf der Straße helfen zu wollen. Ja, das hat es auf jeden Fall verändert.
Ja. Ja, und wenn ich dich angucke, dann sehe ich, was es macht und was es bedeutet. Ja. Es ist das, dass du diese, weiß ich nicht, Trauer und Wut und Hilflosigkeit, ja, wie gehst du damit um? Kannst du das so in Entschlossenheit umwandeln oder wo lässt du das?
Ach, das ist total unterschiedlich. Also, es gibt Momente, die mich so wütend machen, dass daraus eine Initiative entsteht, die dann Demonstrationen veranstaltet oder so. Oder Petitionen, die dann über 100.000 Unterschriften sammelt und dann die Politik irgendwie wirklich dazu anregt, was zu verändern. Aber dann gibt's auch Momente, die mich einfach schwächen, die mir Energie nehmen. Und ja, Momente, wo ich dann einfach Halt brauche in meinem engsten sozialen Umfeld und einfach kurz Pause machen muss und durchatmen muss, um wieder Hoffnung zu schöpfen, dass ich das Richtige tue. Ja, es ist total unterschiedlich. Also eigentlich ist es gut, wütend zu sein, zumindest bei mir, so weil Wut bei mir immer schon bewirkt hat, dass Tolles daraus entstanden ist. Aber es ist halt auch unglaublich anstrengend, wütend zu sein. Und dann eben, wie gesagt, auch so zwischen meiner Person und dann meiner Verantwortung dieser sozialen Organisation gegenüber, also beidem gerecht zu werden, ist halt nicht immer einfach, weil als soziale Organisation haben wir uns immer vorgenommen, positiv und kooperativ zu handeln und zu kommunizieren auch, weil es am Ende ja nicht, also am Ende einfach nicht viel bringt, nur zu meckern. So, wir müssen mit Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems sozusagen. Aber es ist sehr anstrengend als Person, das immer zu halten und das immer voranzubringen. Ja. Ja, weil ich manchmal selbst nicht daran glaube. Manchmal verliere ich selber den Glauben daran, dass der politische Wille irgendwann da ist, Menschen bedingungslos zu helfen. Also ich dachte früher immer, ich muss nur mehr Aufklärungsarbeit leisten. Wir müssen die Probleme einfach nur benennen und dann, die wissen es nicht besser. So klar, das sind Menschen, die in der Politik sitzen, die müssen 1000 Themen bedienen und die können eben nicht ExpertInnen in jedem Thema sein. Und hatte eben einen ganz anderen Blick drauf und dachte so, ja, die müssen es einfach nur erfahren. Dann werden sie ja genauso wie ich auch völlig aus allen Wolken fallen und merken, oh, da müssen wir was tun. Aber jetzt weiß ich ja mittlerweile, dass die davon wissen und dass wissentlich nichts getan wird oder nicht an der richtigen Stelle was getan wird. Ja, und das macht mich manchmal traurig einfach. Und hoffnungslos.
Ja.
Aber nur manchmal.
Ja, kann ich gut verstehen. Und wenn du das so sagst, dann denke ich ja, ne, einerseits denke ich ja, es braucht irgendwie diese Wut oder diesen Moment, etwas verändern zu wollen und da voll reinzugehen. Und denke mir, es braucht ja auch so wahnsinnig viel. Ne? Wenn du hinguckst, die Augen aufmachst, dich in eine Position begibst, wo du sagst, ja, ich habe mich so nach dieser Brandrede mit schuldig gefühlt und habe Verantwortung übernommen und habe beschlossen, dass ich was verändern will. dann hat das ja einen ganzen Rattenschwanz an sich. Was du leistest, was du reinsteckst, wie du dich den Gefühlen dann stellen musst, die kommen von Wut, von Trauer, von Hilflosigkeit, von wie langsam bewegt sich vielleicht eine Veränderung, eine Projektkette. Und ich frage mich ganz oft, wie geht das, so dabei zu sein, so viel Energie etwas reinzustecken, diese Wut oder diese Kraft in sich zu haben und gleichzeitig aber auch tanken zu können und gleichzeitig, also da eine Balance zu finden.
Ja.
Hast du Tipps für andere Aktivisten, Aktivistinnen, Menschen, die so ein Projekt mit ihrer Leidenschaft unterstützen?
Ja, also ich muss ja auch sagen, also ich muss auch unbedingt betonen, dass ich aus einer sehr privilegierten Position ausspreche. Ich muss niemanden tagtäglich versorgen, kann selber bestimmen, wie ich meine Arbeit mache und all diese Dinge. Ich habe ein relativ freies Leben, bin im sicheren Wohnraum und so weiter. Und aus dieser Position heraus ist es natürlich einfach auch, über das große Ganze nachzudenken oder sich zu engagieren oder verschiedene Projekte ins Leben zu rufen. Das heißt einfach, natürlich braucht es auch Kraft, aber es ist einfacher als für Menschen, die ganz andere Themen auf dem Zettel haben, Kinder versorgen müssen oder ältere Menschen oder krank sind oder was auch immer. Und das ist so, möchte ich unbedingt dazu sagen, ich kann das nur machen, weil ich Glück hatte oder privilegiert bin und weil ich ein gutes soziales Umfeld habe, das mich stützt und hält. Und ich glaube, das ist so das, was ich allen Menschen mitgeben kann, die im aktivistischen Bereich sind, ja, aufzupassen, nicht 24/7 in dem Aktivismus-Modus zu sein, weil dann brennst du sehr schnell aus. Da war ich auch schon mehrmals kurz davor und habe dann gemerkt, okay, ich kann nicht in jeder Minute meines Lebens diese Aktivistin sein. Es geht nicht, wenn ich mit Menschen aus der Familie oder mit irgendwelchen Menschen in Kontakt bin, die vielleicht gar nicht so viel über das Thema wissen, dass ich nicht gleich wieder in die Aktivismusrolle verfalle und versuche aufzuklären und alles zu erklären, weil das ist sehr ermüdend und sehr anstrengend. Also sich sozusagen die richtigen Schauplätze auszusuchen, auf denen man kämpft. Das ist, glaube ich, das, was ich mitgeben kann. Auch wenn Schauplatz in dem Fall vielleicht ein komisches Beispiel ist, aber ja, es ist wichtig, die Energie einzuteilen und sie nicht überall einzusetzen.
Hm. Wie machst du das, dass du den Schalter ausmachst und quasi den Wecker wieder auf morgen stellst?
Oh, das ist echt nicht so einfach. Also am Anfang habe ich das klar formuliert, auch wenn ich mit Freundinnen irgendwie abends unterwegs war oder auch mit, wir sind hier im wunderschönen Eden, wo ganz viele tolle Founderinnen auch anzutreffen sind, die ich getroffen habe eine Zeit lang, die zum Stammtisch, und wenn die mich dann abends gefragt haben, und wie läuft's bei dir auf der Arbeit? Dann habe ich eine ganze Zeit lang auch wirklich gesagt, ich möchte darüber nicht reden. Ich möchte jetzt gerne von dir was hören oder über alles andere auf der Welt reden, aber jetzt nicht darüber, weil ich das einmal kurz ruhen lassen muss. Genau, also ganz klar zu benennen, dass man darüber nicht reden möchte, ist ein Weg gewesen. Ja, und sonst? Ausgleich in anderen Lebensrealitäten zu haben, hilft mir auf jeden Fall auch. Also, weiß ich nicht, Zeit mit Kindern in meinem Umfeld zu verbringen, Ausflüge in die Natur zu machen, also wirklich ganz klassische Dinge, die auch allen anderen Menschen gut tun, egal was sie machen. Ja, da versuche ich so ein bisschen meine Energie herzuholen.
Ich habe ja immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast war, an die nächste. Und ich finde, die passt jetzt sehr gut. Genau, und zwar hatte ich letztes Mal Wolf Merlin bei mir im Podcast, der traumazentrierter Fachberater ist. Und seine Frage an dich ist, worüber hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut?
Oh wow, das ist eine richtig gute Frage. Ich habe letztens das erste Mal Stand-Up-Paddling gemacht. in der Dove-Elbe. Und das war sehr, sehr schön. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich mich das getraut habe. Ja, also super simpel, aber war eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe sogar noch einen Biber gesehen währenddessen. Das war wirklich toll.
Welche Frage willst du denn gerne der nächsten Person stellen?
Wofür darf man dich nachts wecken?
Gute Frage. Kann auch in so verschiedene Richtungen gehen.
Ja, genau.
Gila, ist irgendwas, was noch wichtig ist, ungesagt oder ungefragt geblieben?
Also, ich glaube, sobald wir die Aufnahme hier beendet haben, werden mir 700 Dinge einfallen. Denn es gibt immer so viel Ungesagtes und Ungefragtes. Jetzt für diesen Moment fällt mir aber nichts ein. Also ich freue mich, dass ich darüber sprechen durfte, dass du mich eingeladen hast und ich diese Plattform nutzen darf, um Aufmerksamkeit für das Thema zu bringen. Und ja, fällt nichts anderes mehr ein. Passt auf euch auf und auch auf die Menschen in eurem Umfeld, das kann ich noch mitgeben. Denn die größte Gemeinsamkeit, die Menschen auf der Straße haben, ist, dass sie an einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens in einer Lebenskrise kein Support-System hatten und deshalb auf der Straße waren plötzlich. Und deshalb, wenn sich jemand mal länger nicht meldet, nicht persönlich nehmen, sondern einfach nachfragen oder einfach Bescheid geben, dass ihr da seid, dass ihr an die Person denkt. Ich glaube, das würde ich gerne noch mitgeben, ja.
Güler, lieben Dank, dass du die Aufmerksamkeit dafür hier in unserem Podcast gebracht hast.
Sehr, sehr gern.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.